Man sieht dann eben sehr schön auch auf den Vermerken dieses Kuverts, dass dieses Schreiben erstmal 5 Tage oder ein bisschen länger noch auf dem Schreibtisch des Kardinals in der Anima ungeöffnet liegen blieb. Und jetzt wird man ja sagen, naja, so 5 Tage oder ein bisschen mehr Zeitverzug, das hört sich ja erstmal nach wenig an, aber man muss ja berücksichtigen, das Schreiben stammt vom 18. November und am 8. Dezember, also keine 3 Wochen später, ging das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. Und eigentlich war klar, man musste noch während des laufenden Konzils solange eben deutsche und polnische Oberhirten noch zusammen waren, müsste eine Antwort erfolgen.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Dieses Interview ist Teil der Berichterstattung über die ICTOS-Jahrestagung 2024. Mit Dr. Joachim Öpen spreche ich über einen Briefwechsel zwischen deutschen und polnischen Bischöfen am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, in dem zur gegenseitigen Vergebung zwischen den beiden Ländern aufgerufen wurde. Herr Öpen wird dabei erklären, aus welchen Gründen die polnischen Bischöfe überhaupt diesen Brief an die deutschen Bischöfe schrieben, wie in den gegenseitigen Schreiben das Thema der Vergebung der Taten aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit behandelt wurde und welche kurz-, mittel- und langfristigen Reaktionen und Auswirkungen dieser Austausch mit sich brachte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dabei ist auch die Ankündigung zur ICTOS-Jahrestagung 2024, in dem alle Interviews der Reihe zu finden sind. Herr Dr. Öpen ist neu dabei und stellt sich und seinen Bezug zum Thema zuerst vor. Dann beginnen wir unser Gespräch über die Briefe zur Vergebung. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Mein Name ist Joachim Öpen. Ich leite das historische Archiv des Erzbistums Köln. Vom Werdegang habe ich in Köln Geschichte, Latein, historische Hilfswissenschaften studiert und dann eben die Laufbahn in Richtung Archiv eingeschlagen. Ja, und wie kommt es, dass ich mich mit dem Schriftwechsel, mit dem Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 beschäftige? Die Antwort ist eine ganz einfache. Dieser Briefwechsel, und zwar das Original des Schreibens der polnischen Bischöfe, gehört schlichtweg zu unseren Archivbeständen, weil es formal dem Kölner Erzbischof zugestellt wurde als Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.
Dann besprechen wir doch erstmal, wie diese Briefe entstanden sind und sehen uns dazu erstmal den Kontext an. Wann hat wer warum diese Briefe geschrieben?
Für den Kontext ist es ganz wichtig, in den Blick zu nehmen, dass wir hier über den Zeitraum der letzten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils im Herbst 1965 sprechen. Dieser Rahmen ist insofern wichtig, weil sich eben auf dem Konzil die Bischöfe ganz unterschiedlicher Länder kennenlernten und austauschen. Und während des Konzils entstand insbesondere bei den polnischen Bischöfen so die Idee, anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums von Polen, es hängt einfach damit zusammen, dass in einer Urkunde des Jahres 966 Polen sich erstmals so formierte und vor allem zum Christentum übergegangen ist dann. Und das stand eben 1000 Jahre später, nämlich 1966, dieses tausendjährige Jubiläum, das polnische Millennium, an. Und die polnischen Bischöfe schicken dann eben noch auf dem Konzil versammelt an die Bischöfe, Bischofskonferenzen verschiedener anderer Länder Einladungen zu diesem tausendjährigen Jubiläum. Und eine dieser Einladungen ergeht dann eben an die deutschen Bischöfe. Allerdings ist nur diese deutsche Einladung, anders als alle anderen Einladungen zu dem Jubiläum an andere Bischöfe anderer Länder, findet sich eben nur in dieser deutschen, in der Einladung an die deutschen Bischöfe diese Versöhnungsbitte, die so unglaublich wichtig ist für diesen Briefwechsel.
Über den Inhalt sprechen wir dann gleich noch weiter. Ich würde erstmal noch ein bisschen weiter auf den Kontext eingehen, weil wir sind erst einmal 20 Jahre nach Kriegsende jetzt. Wir sind aber auch gleichzeitig mitten im Kalten Krieg und polnische Bischöfe, Polen war damals ein kommunistisch regierter Staat, heißt also ein Staat, der mit Kirche und Glauben nicht sonderlich viel anfangen konnte. Wie war erstmal diese Beziehung zwischen den polnischen Bischöfen und der polnischen Staatsführung?
Also Sie haben es ganz richtig gesagt, in Polen regierten die Kommunisten und das Ganze unter sowjetischer Hegemonie. Und da stand man eben von Seiten des Staates und auch der Partei der katholischen Kirche traditionell kritisch gegenüber, zumal eben in Polen die katholische Kirche traditionell sehr stark war. So, dann muss man natürlich eben berücksichtigen, nicht nur diese Situation in Polen, sondern eben auch das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen. Wir haben ja hier 1965, ziemlich genau 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und man erinnerte sich natürlich noch sehr stark daran, dass insbesondere Polen im Zweiten Weltkrieg ein Opfer der deutschen Besetzung geworden war und eben Schauplatz des Holocaust, also dieses industriellen Massenmords an den europäischen Juden. Und nicht nur polnische Juden sind da in großer Zahl unter den Opfern vertreten, sondern darüber hinaus eben auch polnische Katholiken. Hinzu war gekommen, dass eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus den damaligen deutschen Ostgebieten die Deutschen oder Millionen Deutsche vertrieben worden waren und es so eine, wenn man so sagen möchte, Westverschiebung Polens gegeben hat, dass nämlich aus dem damaligen oder früheren Ostpolen große Bevölkerungsteile in die früheren deutschen Ostgebiete, also etwa Schlesien, umgesiedelt worden sind. Und von daher bestanden zwischen beiden Völkern, zwischen Polen und Deutschen, große Vorbehalte gegeneinander, um nicht zu sagen, man war im Grunde genommen noch verfeindet.
Hatten die polnischen Bischöfe überhaupt die Erlaubnis, die Freiheit, dann Bischöfe aus anderen Ländern und somit ja auch irgendwie Vertreter aus anderen Ländern nach Polen einzuladen, ohne die Zustimmung der polnischen Staatsführung?
Naja, da kann man lange drüber diskutieren. Die Kommunisten waren jedenfalls, also die polnische Staatsführung, Staats- und Parteiführung, war jedenfalls der Meinung, dass die Bischöfe das nicht hätten tun dürfen oder sollen, und zwar namentlich eine solche Einladung gerichtet an die Deutschen zu richten. Und das war ja auch der Grund, warum das nachher den polnischen Bischöfen jede Menge Ärger eingebracht hat mit der Staats- und Parteiführung.
Wir sprechen jetzt immer von Briefen an deutsche Bischöfe. Sind damit Westdeutsche, Ostdeutsche oder beide gemeint?
Das ist insofern eine gute Frage, weil man sich eben vor Augen halten muss, dass dieses Versöhnungsschreiben der polnischen Bischöfe an alle deutschen Bischöfe ging. Denn die auf dem Konzil versammelten deutschen Bischöfe, die eben die deutsche Bischofskonferenz bildeten, war eben nicht zerfallen in eine westdeutsche und in eine ostdeutsche Bischofskonferenz. Aber natürlich gehörten diese Bischöfe beiden deutschen Staaten an. Und das verkomplizierte die ganze Lage natürlich nochmal zusätzlich, dass eben im Grunde genommen dieses Schreiben sich an Bischöfe zweier deutscher Länder richtete, die ja nochmal auch ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlicher Position zu diesem kommunistischen Machtblock standen.
Und die standen ja nicht nur da unterschiedlich da, sondern beide Staaten waren ja auch irgendwo darauf erpicht, die andere Hälfte nicht als anderen Staat anzusehen. Gerade Westdeutschland hatte ja diesen Alleinvertretungsanspruch und sah ja, dass die DDR ja auch als, zumindest damals noch nominell, als sowjetisch besetzte Zone und eigentlich auch Teil Deutschlands an. Das muss ja dann auch noch weiterhin zwischen den beiden deutschen Staaten und so weiter zu Verwicklungen geführt haben.
Also dieser Brief oder dieser Briefwechsel führte nicht direkt zwischen den beiden deutschen Staaten zu Verwerfungen oder zusätzlichem Konfliktpotenzial. Aber man reagierte natürlich in beiden deutschen Staaten ganz unterschiedlich. Während nämlich in der Bundesrepublik diese Initiative der Polen sehr begrüßt wurde, ist natürlich die Staatsführung der DDR in den Tenor eingestiegen, den auch die polnische Regierung vertreten hat. Nämlich ablehnend, so um das noch hinterherzuschieben.
Kann man rekonstruieren, von wem diese Idee ausging, diesen Brief zu schreiben, beziehungsweise diesen Brief, dieses Addendum hinzuzufügen, dass es da eben um Vergebung gehen soll, welcher der polnischen Bischöfe da vielleicht so ein bisschen federführend war?
Also das lässt sich relativ klar rekonstruieren und tatsächlich auch bis in die Quellen hinein. Denn wir haben, also nicht in unserem Archiv, wir haben da entsprechend auch einen Entwurf des Schreibens. Nämlich dieses Schreiben stammt, auch noch dieser Entwurf handschriftlich, von dem Breslauer Erzbischof Bolesław Kominek. Und weil er der eigentliche Initiator war und auch der Verfasser dieses Bischofsschreibens, ist auch nicht zuletzt an seinem Bischofssitz in Breslau eine Statue aufgestellt, die den Erzbischof und später Kardinal darstellt. Und zu den Füßen dieser Statue kann man dann in Deutsch und in Polnisch die entscheidenden Sätze dieses Schreibens lesen: Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Und man fragt sich vielleicht, wie kommt es dazu, dass Kominek der Initiator des Schreibens war? Das hängt schlichtweg mit der Biografie von Kominek zusammen. Der dachte nicht nur schon länger über einen deutsch-polnischen Dialog nach, sondern Kominek war als Pole im damaligen deutschen Oberschlesien geboren und hatte auch eine preußische Volksschule und Gymnasialbildung genossen. Daher verfügte der auch über exzellente deutsche Sprachkenntnisse. Und im Grunde genommen war der bilingual unterwegs. Aber nicht nur von der Sprache her, sondern dem Kominek waren sowohl die deutsche wie die polnische Kultur und ja die gesamte Mentalität beider Länder waren ihm sehr vertraut. Und von daher lag das irgendwie auf der Hand, dass Kominek durch diese ganze biografische Prägung ja im Grunde genommen zu einem Vorreiter für die Verständigung zwischen Deutschen und Polen werden sollte. Und nicht zuletzt eben auch avancierte der zum Gesprächspartner für diese ganze Thematik. Im Übrigen nicht nur im katholischen, sondern gerade auf deutscher Seite auch aus dem evangelischen Spektrum.
Das Vatikanische Konzil ist ja eine Versammlung von Bischöfen, die ja über mehrere Jahre ging. Sie haben ja von den Sitzungsperioden gesprochen. Das heißt, die Bischöfe waren dann mal fast alle dann gleichzeitig in Rom und dann gab es wahrscheinlich wieder Phasen, wo sie wieder in ihren jeweiligen Sitzen waren. Aber wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Die polnischen Bischöfe planen für dieses angesprochene 1000-jährige Jubiläum die Bischöfe aller Welt einzuladen und bei den Deutschen kommen sie irgendwie auf die Idee, lass den mal noch einen Brief dabei legen mit diesem: Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Wie kommt man da drauf? Wie kamen die da drauf?
Die Bischöfe der verschiedenen Länder haben sich auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil einfach näher kennengelernt. Und da gab es Gesprächsrunde, da gab es Austausch. Und insofern lag irgendwie ja dieser Gedanke nahe, diese Einladung an die deutschen Bischöfe mit dieser Versöhnungsinitiative zu verbinden. Insbesondere kann man sehr schön erkennen, also das kam nicht aus heiterem Himmel heraus, sondern es gab schon im Vorfeld eine, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, eine je dreiköpfige Arbeitsgruppe von Bischöfen, wo man eben auch diesen endgültigen Wortlaut des Schreibens und auch der deutschen Antwort, die von vornherein beabsichtigt war, wo man das abstimmen konnte. interessant. Dieser Arbeitsgruppe gehörte auf polnischer Seite zeitweise Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., an und auf deutscher Seite der Essener Bischof Franz Hengsbach und der Meißener Bischof Otto Spülbeck. Sage ich deshalb, weil man da sieht, dass in dieser auf der deutschen Seite in dieser Arbeitsgruppe eben Bischöfe beider deutscher Länder vertreten waren. Ja, und nicht zuletzt kam eben noch hinzu, so, ja, ich würde es mal so ausdrücken, die politische Großwetterlage. Denn 1965 waren gerade erst mal 2 Jahre vergangen, dass es in der Kathedrale von Reims in Frankreich, dass es da nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages eben zu einem Versöhnungsgottesdienst gekommen war, wo man eben so diese deutsch-französische Aussöhnung vollzogen hat. Und deswegen ja, lag das, denke ich, schlichtweg auch nahe, dass man sowas eben, so eine Aussöhnung nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschen und Franzosen, sondern auch zwischen Deutschen und Polen, Deutschland und Polen eben versucht und initiiert. Dann kommt eben noch, wie gesagt, diese Bedeutung von diesem Erzbischof Kubinek dazu.
Habe ich das eben richtig verstanden? Die haben sich vorher auch zusammengesetzt und quasi schon so ein bisschen abgemacht, ja, wir schreiben das rein und ihr antwortet dann ungefähr das. Also das war schon auch so eine, wie Sie auch gerade gestellt haben, das war mehr eine geplante öffentliche symbolische Geste als eine spontane Eingebung.
Genau. Also es gab da Gespräche im Vorfeld. Sicherlich ist dann das, sind die endgültigen Schreiben dann von den jeweiligen Bischöfen der jeweiligen Länder abgestimmt worden. Aber es gab da Austausch und Kontakte, die das Ganze in irgendeiner Weise begleiteten.
In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass dieser ganze Plan auch fast ein bisschen schiefgegangen wäre, weil es gab einen kuriosen Umstand bei der Zustellung dieses Briefes. Können Sie das schildern?
Genau, das ist in der Tat so ein bisschen kurios, nämlich dieses Schreiben, das endgültige Schreiben wurde also dann an den Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings zugestellt, Vorsitzender der damaligen Bischofskonferenz. So, und Frings war ja eigentlich auch in Rom zugegen, deswegen, und in unseren Akten haben wir tatsächlich den Briefumschlag. Das Ganze ist dann adressiert an das Quartier, an den Aufenthaltsort von Frings in Rom, nämlich in der Anima, dem Priesterkolleg der Deutschen, in der Via della Pace. Aber als dieses Schreiben dann da eintraf, war Frings nicht da, denn Frings, damals 78 Jahre alt, schon fast erblindet. Deswegen ist er auch dann wenige Jahre später, hat er sich vom Amt des Erzbischofs von Köln zurückgezogen. Der war nämlich gerade wegen eines Arztbesuches ein paar Tage in Köln. Man sieht dann eben sehr schön auch auf den Vermerken dieses Kuverts, dass dieses Schreiben erstmal 5 Tage oder ein bisschen länger noch auf dem Schreibtisch des Kardinals in der Anima ungeöffnet liegen blieb. Und jetzt wird man ja sagen, naja, so 5 Tage oder ein bisschen mehr Zeitverzug, das hört sich ja erstmal nach wenig an, aber man muss ja berücksichtigen, das Schreiben stammt vom 18. November und am 8. Dezember, also keine 3 Wochen später, ging das 2. Vatikanische Konzil zu Ende. Und eigentlich war klar, man musste noch während des laufenden Konzils also solange eben deutsche und polnische Oberhirten noch zusammen waren, müsste eine Antwort erfolgen. So, wenn dann in diesen 3 Wochen, die dann bleiben, um eine Antwort zu formulieren, wenn dann da 5 Tage sozusagen fehlen, dann ist das schon eine, ja, nicht ganz unerhebliche Verzögerung. Jetzt könnte man ja sagen, das Ganze ist nur eine Anekdote, aber die hatte eine gewisse Wirkung gezeigt, denn man hat später immer wieder gesagt, naja, die deutsche Antwort, die war irgendwie unbefriedigend. Und da ist dann so, ja, die sozusagen Legende verbreitet worden. Die deutschen Bischöfe hätten ja eigentlich gar nicht genug Zeit gehabt und dafür ist eben diese Verzögerung, ist die eben immer wieder schon mal angeführt worden.
Sie haben vorhin schon den zentralen Satz dieses Briefes zitiert. dass Vergebung gewährt und um Vergebung gebeten wird. Das Ganze wird ja aber dann, denke ich, auch mal erklärt und kontextualisiert. Also, was stand in diesem initialen Brief, den die polnischen Bischöfe geschrieben haben, denn über diesen berühmten Satz hinaus noch drin?
Also dieser Brief umfasst tatsächlich 17 maschinenschriftliche Seiten. Also das ist eine ganze Menge Text im Grunde genommen. Und dieser Brief beginnt oder der Text beginnt mit eben dieser Einladung an die deutschen Bischöfe zu den Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Jubiläum der Christianisierung Polens. Und von da ausgehend gibt es dann in diesem Brief einen doch sehr weit gespannten Überblick, und das sieht dann auch den meisten Raum ein, einen weit gespannten Überblick, in dem der Text dann an die tausendjährige Geschichte des christlichen, des katholischen Polens erinnert und dann immer wieder den Blick auf diese deutsch-polnische Nachbarschaft richtet. Nebenbei bemerkt, man sieht da sehr schön dann, auch, ja, wenn man so will, zwischen den Zeilen, man möchte da die Anbindung Polens an das westliche, das lateinische, das christliche Europa herausstellen und stärken. Und das ist eigentlich unausgesprochen und implizit eine Abkehr, ja, wenn man so möchte, von dem aktuellen Bündnissystems unter östlicher, unter sowjetischer Hegemonie. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum das den polnischen Bischöfen von der Staats- und Parteiführung Polens hinterher so viel Prügel eingebracht hat. Also, dieser Überblick über die polnische Geschichte von den mittelalterlichen Anfängen, der endet mit den Leiden des polnischen Volkes in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Umsiedlung polnischer Bevölkerung von Ostpolen in die deutschen Ostgebiete, nunmehr Westpolen, und auch eben die Benennung der polnischen Westgrenze an Oder und Neiße. Also das sind so diese polnischen Anliegen. Aber es wird eben auch das Leid der Millionen von Flüchtlingen und vertriebenen Deutschen erwähnt. So, und dann kommt letztlich ziemlich am Ende die Schlussfolgerung, die Conclusio, in dem dann die polnischen Bischöfe dazu aufrufen, das gegenseitig Angetane zu vergessen, und sie rufen auf zum Dialog. Und das endet dann in die berühmte Formel. Ich lese mal im gesamten Satz vor. Zitat: In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere Hände zu Ihnen hin, in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren Vergebung und bitten um Vergebung.
Ich finde das von daher auch unglaublich spannend, dass die polnischen Bischöfe anfangen mit dem Gewähren von Vergebung, vor allem weil ja die deutschen Bischöfe oder Deutschland ja generell da ja nicht vorher offiziell um Vergebung gefragt hat. Das ist ja dann ja fast schon ein präventives Vergeben.
Mhm. Genau, das ist eben auch das, was den polnischen Bischöfen ja nachher eben auch Kritik eingebracht hat. Und das eben längst nicht nur von der Staats- und Parteiführung, sondern eben auch von der Bevölkerung, also von den eigenen Katholiken, dass da nämlich durchaus die Ansichten war, naja, eigentlich hätten die Deutschen ja erstmal um Vergebung zu bitten gehabt.
Wir haben ja vorhin gesagt, das Ganze ist eine vorher abgesprochene symbolische Geste, die eine gewisse Öffentlichkeit, eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen soll. Der Reihe nach, wie reagiert die Staatsführung in Polen? Wie reagiert die in Ostdeutschland? Wie reagiert die in Westdeutschland auf diesen Briefwechsel, der ja nun öffentlich stattfindet?
Ja, also die kommunistische Staatsführung in Polen, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, also man sah darin eine massivste Verletzung des Herrschaftsanspruches und eben auch eine massive Schädigung der nationalen Interessen. Vor allem deswegen, weil das Thema Oder-Neiße-Grenze eigentlich viel zu wenig offensiv postuliert worden sei. Und zudem lief natürlich dieses Versöhnungsangebot und die Bitte um Vergebung, das alles war natürlich völlig diametral zur ganzen polnischen Propaganda, gerade in der Bundesrepublik, die eben zu dem westlichen Block gehört, die wollte man zu einem der größten Feinde im Prinzip stilisieren. Und dann kommen eben die Bischöfe dahin und machen eine solche Initiative. Es kam dann sehr schnell in den Medien zu einer äußerst massiven Kampagne gegen diese Initiative der Bischöfe und zu wirklich heftigster antikirchlicher Propaganda. Und das ging weiter bis zu ganz konkreten Maßnahmen, als der polnische Primas Wyszynski 1966 nach Rom reisen wollte, wurde schlichtweg für den Ausreiseverbot verhängt und umgekehrt. Wir haben jetzt diese Millenniumsfeierlichkeiten. Dazu wollte eigentlich der Papst Paul VI. Nach Polen kommen und auch das wurde entsprechend verhindert. Also das ging alles so vom gesamten Staatsapparat aus, unterstützt von den Medien. Aber sehr große Vorbehalte, ja, Kritik wurde auch geübt von den polnischen Katholiken und sogar auch von breiten Teilen des Klerus. Auch da war man doch eher ablehnender Natur, hatte man eher eine ablehnende Einstellung gegenüber dieser Initiative. Und die Bischöfe, die hatten dann wirklich Sorge, ja, den Kommunisten könnte es jetzt gelingen, einen Keil zu treiben zwischen dem Klerus und Kirchenvolk einerseits und andererseits eben den Bischöfen. Man hat das dann versucht, auf Seiten der Bischöfe durch Hirtenworte, Ansprachen und so weiter, dem nicht nur entgegenzutreten, sondern auch das irgendwie zu erläutern und zu erklären, hat also da die Möglichkeiten der Kanzelverkündigung, wie man damals sagte, entsprechend genutzt. Also das war so auf polnischer Seite. Auf deutscher Seite muss man sagen, dass die Regierung in der DDR, die stimmte natürlich in den Tenor der polnischen Regierung voll und ganz ein, während in der Bundesrepublik im Westen von breiten Teilen der Gesellschaft, der Regierung, des Staates diese Initiative der Polen sehr begrüßt wurde. Zur Ablehnung kam es natürlich auch in Teilen der westdeutschen Bevölkerung, vor allem eben auf Seiten der Vertriebenen. Die war zwar nicht derart stark wie im polnischen Volk teilweise, aber ja, ich sag mal, neutral bis abwartend verhielt man sich da. Wenn man sich die Reaktion der Deutschen anguckt, dann muss man natürlich erstmal auf die deutsche Antwort, also auf die Entgegnung der deutschen Bischöfe auf den polnischen Brief eingehen. Und man sieht dann sehr schnell, das deutsche Schreiben ist in einem ähnlichen feierlichen Ton gehalten wie das der Polen, aber der Text ist sehr viel weniger umfangreich, ungefähr die Hälfte, als das polnische Schreiben. Da werden dann die einzelnen Aspekte dieses polnischen Schreibens aufgegriffen und dann finden sich ganz wichtige Schlüsselsätze, wie das gleich mehrfach mit unterschiedlichen Worten dann diese Bitte um Verzeihung bei unseren Nachbarn, bei den Polen, dann eben entsprechend, das wird alles aufgegriffen immer. Und es kommt auch nebenbei bemerkt, wir haben es ja immer noch mit im Kern einer Einladung zu dem polnischen Millennium zu tun, da werden Gegeneinladungen ausgesprochen. Auch das wieder interessant zum Essener Katholikentag 1968 und zur Jubiläumsfeier des Bistums Meißen. Warum interessant? Deswegen, weil das hier mit Ereignissen sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR zu tun haben. Ja, und dieses Schreiben, das ja doch dann ganz wohlwollend formuliert worden ist, hat aber ja immer wieder auch Kritik, die teilweise bis heute wiederholt wird, in Kritik auf sich gezogen. Und das liegt eben an einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich die deutschen Bischöfe haben eben einen Punkt nicht aufgegriffen, nämlich die Frage der Oder-Neiße-Grenze oder näherhin, es war ja faktisch seit 1945 Grenze, die Anerkennung durch die Deutschen. Und das war natürlich etwas, was von den Polen dringend gewünscht worden war, dass man, dass nun diese Oder-Neiße-Grenze anerkannt wurde. Und dazu haben die Deutschen sich ja schlichtweg ausgeschwiegen. Und das ist, wie gesagt, bis heute so auch in der wissenschaftlichen Befassung mit diesem Briefwechsel, ist das immer wieder so in der Diskussion. Man muss da, glaube ich, ganz wichtig berücksichtigen, zum einen hatten die deutschen Bischöfe aus zwei unterschiedlichen deutschen Staaten eben alles andere als eine einheitliche Meinung. Und zum anderen wollte man da Rücksicht auf die Position des Vatikans nehmen. Denn die Idee des Vatikans war es, zu diesem Zeitpunkt die Bistumsgrenzen, die alten Bistumsgrenzen aus der Vorkriegszeit in diesem Bereich Mitteldeutschland-Polen noch nicht anzupacken. Und dann geht es immer wieder darum, dass ja gesagt wird, naja, es geht eigentlich in diesem, die Absicht des polnischen Schreibens ist eben nicht gewesen, politische Probleme anzusprechen oder aufzugreifen. Auch nicht die Probleme der Oder-Neiße-Linie. Das hat nebenbei bemerkt dieser Initiator Kominek selber so formuliert. Und wenn man sich das polnische Schreiben ansieht, muss man sagen, ja, das stimmt. Die Oder-Neiße-Grenze wird zwar angesprochen, aber es ist nicht die ausdrückliche Bitte, dass die Deutschen jetzt diese Grenze anerkennen sollen. Können die deutschen Bischöfe ja auch gar nicht. Also das heißt, ich denke, man wird dieser deutschen Antwort auch nur gerecht, wenn man das Ganze so ein bisschen herauslöst aus diesem politischen Kontext und so das Bestreben der Deutschen in den Mittelpunkt rückt. Naja, man wollte auf diese Versöhnungsbotschaft antworten. Da geht es also um Versöhnung auf ja, religiöser, christlicher Basis. Und das Ganze, da spielt das eine ganz wesentliche Rolle, eben auch gespeist von diesen Erfahrungen, die man auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gemacht hatte. Trotzdem, wie gesagt, kam es da zur Kritik an der Antwort der deutschen Bischöfe. Und ganz spannend ist in dem Zusammenhang das sogenannte Binsberger Memorandum. 3 Jahre später, 1968, das ist also entstanden, einer Zusammenkunft eben in Binsberg bei Köln, wo also ja 150 oder mehr katholische Intellektuelle zusammengekommen sind. Und die haben eben in diesem Text sehr wohl gefordert, ja, man solle doch jetzt bitte die Oder-Neiße-Grenze durch die Bundesrepublik anerkennen. Und das war im Prinzip so eine Reaktion auch auf diese deutsche Antwort. Das ist deshalb interessant, weil bei diesem Binsberger Memorandum eben eine später nicht ganz unwichtige Persönlichkeit daran beteiligt war, nämlich Josef Ratzinger. Damals Theologieprofessor, später, wie wir alle wissen, Papst Benedikt XVI.
Die kurzfristigen Wirkungen haben wir eben besprochen. Jetzt gehen wir auf das Langfristige, weil da nehme ich als erstes Stichwort mal die Oder-Neiße-Grenze. Die wird ja dann noch nicht in den 60ern, aber ungefähr 10 Jahre später dann unter der neuen sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt, Stichwort neue Ostpolitik, anerkannt. Kann man da irgendwelche Verbindungen ziehen zwischen diesem Briefwechsel und der neuen Ostpolitik oder hatte das dann zwar gleiche Ziele, gleiche Wirkungen gehabt, aber inhaltlich nichts miteinander zu tun?
Ja, ich denke, dass der Briefwechsel und die im Ganzen ja sehr positiven Reaktionen im Westen, dass das vor allem wichtig war für, ja, wenn man so möchte, eine kollektive Bewusstseinsbildung und für gesellschaftliches Klima, in dem dann ein halbes Jahrzehnt später ungefähr der Warschauer Vertrag, die Ostverträge möglich werden. Und insofern kann man schon einen Bogen ziehen von dieser polnischen Versöhnungsinitiative bis hin zu, ich glaube, kennen wir alle, legendär, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau 1970. Und ein ähnlicher Gedanke hat kein anderer als Willy Brandt selbst geäußert. Das ist so im zeitlichen Umfeld der Ostverträge, also so um 1970. Und Interessanterweise hat Willy Brandt das formuliert gegenüber dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den damaligen, nämlich, Willy Brandt sagt da so sinngemäß, so eine Verständigung, Aussöhnung, das kann alles nicht von Politikern, Staatsmännern angeordnet werden, sondern da muss eigentlich der Einzelne und vor allem eben einzelne Gruppen in jedem Volk müssen dazu beitragen. Und genau das ist ja 5 Jahre vorher mit diesem Briefwechsel passiert. Also kurzum, ich denke, es gibt da schon Zusammenhänge, natürlich nicht in einer Monokausalität, dass dieser Briefwechsel unmittelbar zu den Ostverträgen geführt hat, aber in einem weiteren Zusammenhang sehr wohl.
Und auch für eine andere Person können wir eine längerfristige Wirkung feststellen, nämlich für Karol Wojtyla, der ja 1978 zum Papst gewählt wird und ihm wird etwas gelingen, was ja, Sie haben es eben bei Paul VI. Erwähnt, nicht passieren wird. Er wird als Papst ja in das kommunistische Polen gehen und auch da wird ja immer dieser Reise und generell ihm als Person eine gewisse Mitwirkung beim Versöhnungsprozess hin zum Ende des Kalten Kriegs beigepflichtet. Also inwiefern ist auch da seine Persönlichkeit, dieser Briefwechsel und die spätere Wende miteinander verbunden?
Mhm. Genau, erstmal muss ja Karol Wojtyła überhaupt Papst werden, wenn man so möchte. Also das hat auch ganz viel mit den mittelbaren Wirkungen dieses Briefwechsels zu tun. Denn durch diesen ganzen Austausch auf dem Konzil, bei dem Wojtyła mit dabei war, eben, habe ja eben gesagt, der gehört ja dieser Arbeitsgruppe der polnischen Bischöfe dann auch an, die diesen ganzen Briefwechsel vorbereitet haben. Und dadurch lernten sich die Bischöfe beider Länder schlichtweg auch kennen. Und so gab es dann immer wieder auch nach 1965 Kontakte. Und ganz wichtig war in dem Fall ein Besuch polnischer Bischöfe im September 1978 in Deutschland. Und mit dabei waren eben ganz wesentlich, also bei diesem Besuch von 78, mit dabei waren ganz wesentlich einige von den Bischöfen, die eben bei diesem Briefwechsel von 1965 beteiligt waren. Das ist nämlich auf der polnischen Seite außer Wojtyła der Primas von Polen, Kardinal Wyszyński, und auf deutscher Seite der Mainzer Kardinal Hermann Volk und eben Josef Höfner. Höfner war eben 1965 gerade relativ frisch ernannt Bischof von Münster und jetzt 1978 Erzbischof von Köln und selbst jetzt Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und Höfner war also einer der Hauptmotoren auch bei diesem ganzen Bischofsbesuch 1978. Naja, und ein Monat später, dann eben im Oktober 1978, war dann völlig unerwartet der Tod von Johannes Paul I. Konklave. Und aus diesem Konklave ging dann Karol Wojtyła als Papst Johannes II. Hervor. Und diese Wahl wurde eben ganz wesentlich befördert, wie wir heute wissen, durch wen? Durch die deutschen Kardinäle Höfner und Volk eben. Und da findet sich also in der Literatur auch von verschiedenen Autorinnen und Autoren die ganz klare Einschätzung wieder, dass das alles ohne diesen Versöhnungsprozess, der da eben 1965 eingeleitet worden war, schlichtweg undenkbar gewesen wäre, dass es dann zu diesem polnischen Papst kommt.
Sie haben ja eben gesagt, diese Briefe liegen anscheinend am Briefumschlag und allem im Original bei Ihnen im Archiv. Ist das eine Archivalie, die man als Besucher, Besucherin einfach so anfordern könnte? Also könnte ich jetzt zu Ihnen ins Archiv kommen und sagen, ich hätte einmal gerne bitte diese Briefe? Oder würde man mir dann sagen, das ist alles digitalisiert, das ist online, da brauchen Sie das Original nicht anzufassen? Das geht einfach nur kaputt.
Ja, das müssen wir ein bisschen differenzieren, denn bei uns im Archiv liegt nur in Anführungszeichen der polnische Brief, also das polnische Originalschreiben. Während die deutsche Antwort befindet sich im Original in polnischen Archiven logischerweise, ne? Denn da ist es ja hingeschickt worden. Und das finde ich, das ist erstmal aufgrund den Eigentümlichkeiten archivischer Überlieferung kommt das so zustande. Aber ja, wenn wir hier über Versöhnung zwischen Deutschen und Polen reden, dann finde ich, hat das ja auch was, dass die sozusagen die beiden originalen Elemente dieser Versöhnungsinitiative in Archiven der beiden Länder eben heute sich befinden und liegen. Ja, zu Ihrer Frage, wir haben in der Tat, dieses Schreiben ist digitalisiert oder beide Schreiben sind digitalisiert und da gibt es alle verschiedene Stellen im Internet, wo man das dann auch, ja, ohne sich das Original anzugucken, wo man das dann auch einschließlich der Unterschriften der polnischen Bischöfe oder dann eben auch der deutschen Bischöfe, ne, bei dem deutschen Schreiben, das in Polen liegt, kann man sich also im Internet dann anschauen. Theoretisch kann hier jeder hinkommen auch und sich das Original anfordern, so wie eigentlich alles Archiv, gut, wenn es nicht besonderen, ja, Schutzfristen, Datenschutz und dergleichen mehr unterliegt, kann eigentlich in auch unserem Archiv, wie es in der Archivwelt so üblich ist, kann jeder alles einsehen und theoretisch das auch. Natürlich aufgrund des besonderen Wertes würden wir dann schon fragen, naja, was gibt es da für eine Notwendigkeit, weil man ja eben es hier mit einem sehr gut und sehr aufwendig auch digitalisierten Stück zu tun hat. Und dann kommt eben noch dazu, dass dieser polnische Brief, sowie auch das deutsche Gegenstück, nochmal im Moment ja Gegenstand eines besonderen Bemühens sind. Nämlich es gibt da vor allem von unseren polnischen Partnern initiiert den Antrag, diese beiden Schreiben in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufzunehmen, was natürlich nochmal, ja, vielleicht nicht einen materiellen Wert, aber so einen ideellen Wert dieser beiden Originalschreiben nochmal, ja, ein Stück weit steigert.
Hätte diese Aufnahme in das Weltdokumentenerbe darüber hinaus noch weitere Konsequenzen für diese Briefe, für das Archiv, für die Forschung damit?
Ja, ich würde mal sagen, hoffentlich, denn im Grunde genommen ist das ja auch jetzt schon teilweise der Fall, dass nämlich diese Botschaft der polnischen und dann auch der deutschen Bischöfe, wenn man so möchte, so ein bisschen auch als Inspiration, als Modell dienen kann für andere Versöhnungsprozesse weltweit. Das ist so die Wirkung, die weit darüber hinaus weist. Und dann ist es natürlich so, dass die Wirkung des Briefwechsels, dass die auch nicht nur was zu tun hat mit der Ermöglichung dann der Ostverträge oder eben einen Meilenstein, wenn man so möchte, auf dem Weg dahin sind, sondern dass ja letztlich das auch in den Kontext zu setzen ist der europäischen Einigung und insofern auch noch seine Bedeutung für heute hat. Und ja, wahrscheinlich würde es nicht nur mich freuen, wenn so eine stärkere Aufmerksamkeit, die durch die Erklärung, dass diese beiden Dokumente zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehören, dass das auch eine stärkere Aufmerksamkeit für den Prozess oder für die Prozesse, die dadurch ausgelöst worden sind, sei es Versöhnungsprozesse weltweit, sei es die europäische Einigung, dann entsprechend haben würden. Ich glaube nämlich, dass diese Botschaft der polnischen Bischöfe, wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung, dass die eigentlich zeitlos aktuell ist und vielleicht heute wichtiger und notwendiger denn je. Wenn Sie so wollen, Erbe und Auftrag zugleich.
In der aktuellen Situation, da stimme ich Ihnen zu, ist ja auch gerade die deutsch-polnische Zusammenarbeit umso wichtiger und wird auch immer weiter intensiviert. Sind denn diese Briefe, auch wenn sie inzwischen 60 Jahre her sind, immer noch Thema, wenn man über die Beziehung von Deutschland und Polen spricht und nachdenkt?
Also hierzulande nicht in dem Maße. In Polen ist das noch mal sehr viel mehr der Fall, meiner Beobachtung nach. Konnte man sehr schön sehen. Es war dann ja 2025, letztes Jahr, waren ja dann diese Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag dieses Briefwechsels. Und das hatte in der politischen, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, in der medialen Aufmerksamkeit in Polen einen sehr viel höheren Stellenwert, als es hier bei uns in Deutschland der Fall ist. Das hängt natürlich auch mit den historischen Umständen zusammen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die polnischen Bischöfe für ihre, ja, in der damaligen gesellschaftlichen Situation in Polen wirklich mutigen Schritt, dass die erhebliche Prügel gezogen haben von der kommunistischen Staats- und Parteiführung und insofern, ja, im heutigen Polen hat das nach der Überwindung eben des Kommunismus, ja, bringt man dem natürlich sehr viel mehr Wertschätzung entgegen, den Bischöfen von 1965. Und dann wissen wir ja, dass es auch im heutigen Polen, dass es da unterschiedliche Richtungen gibt, nämlich einerseits so dieses nationalkonservative, wenig europafreundliche Richtung, Peace-Partei und Anhänger, wo man ja etwa eben nochmal diese Diskussion aufgreift, die Deutschen sollen doch bitte Reparationen zahlen. Und da merken sie schon, das ist eine völlig andere Botschaft als die von Gewährung von Vergebung und Bitte um Vergebung. So, und dagegen kann eher so ein europafreundliches Polen natürlich sowas wie diese Erklärung von 1965, diese polnischen Brief, da sehr gut entgegensetzen. Und auch das ist eine Bedeutung, die dieser, vor allem der polnische Brief, eben heute, in der heutigen aktuellen politischen, gesellschaftlichen Situation Polens eben nach wie vor hat.
Aber ich denke, so zum Abschluss kann man festhalten, auch bei allen vielleicht unterschiedlichen Ansichten zu Europa und zur deutsch-polnischen Beziehung und zur Geschichte, die Briefe selber, diesen Briefwechsel mit der gegenseitigen Gewährung und Bitte um Vergebung, das sehen doch die allermeisten, hoffe ich, als eine positive Sache, als eine gute Idee an, als etwas, dass es gut ist, dass es passiert ist.
Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Deswegen eben auch die, dass diese Botschaft von 1965 als, ja, generelle Inspiration, als Modell, wenn man so möchte, als für Versöhnungsprozesse dienen kann. Und das eben weltweit, wo man versucht, so eine, ja, kollektive Schuld zu über Zuweisung kollektiver Schuld zu überwinden und auch deren nationalistischer Instrumentalisierung hin eben zu einem Konzept von Dialog und einer Ethik eben von Vergebung und Versöhnung.